Herzlich willkommen zu Mensch und Medizin beim Kontrafunk, Ihre Sendung zu Wissenschaft, Medizin und Forschung. Heute beginnen wir mit einem Vorhaben der deutschen Bundesregierung, das für viel Kritik sorgt. Die Krankschreibung soll künftig bereits ab dem ersten Krankheitstag verpflichtend werden. Gleichzeitig soll die telefonische Krankschreibung wieder wegfallen. Was politisch als Mittel gegen zu viele Krankentage gedacht ist, könnte in den Praxen zu deutlich mehr Bürokratie und zusätzlichen Patientenströmen führen. Dazu sprechen wir mit dem Leipziger Hausarzt Thorsten Mahn. Danach geht es um Transparenz bei mRNA-Impfstoffen. Die Juristin Dr. Silvia Behrendt setzt sich mit zwei Initiativen dafür ein, dass Zulassungs- und Sicherheitsdaten offengelegt und neu bewertet werden. Eine Initiative läuft in Österreich, die andere richtet sich auf europäischer Ebene an die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Und zum Schluss sprechen wir mit Professor Konstantin Beck über die Medikamentenzulassung in der Schweiz. In seinem Buch Der unsichtbare Tod, Geburtenrückgang, untersucht er, ob der Rückgang der Geburten in der Schweiz seit 2022 mit den mRNA-Impfpräparaten gegen Covid-19 zusammenhängen könnte. Dazu gibt es wie immer die Nachrichten aus der Welt der Medizin. Ich bin Corinna Ziegerli. Die schwarz-rote Koalition in Deutschland will die Regeln bei Krankschreibungen deutlich verschärfen. Künftig soll eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bereits ab dem ersten Krankheitstag verpflichtend werden. Außerdem soll die telefonische Krankschreibung wieder abgeschafft werden. Hausärzteverbände warnen vor mehr Bürokratie, überfüllten Wartezimmern und zusätzlicher Belastung für Praxen, die ohnehin vielerorts am Limit arbeiten. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung rechnet mit bis zu 30 Millionen zusätzlichen Arztbesuchen. Darüber spreche ich jetzt mit Thorsten Mahn. Er ist Facharzt für Innere Medizin und führt eine Hausarztpraxis in Leipzig. Ich grüße Sie, Herr Mahn.
Hallo Frau Ziegerli, vielen Dank für die Einladung.
Wie beurteilen Sie denn den Vorschlag, dass Arbeitnehmer künftig bereits ab dem ersten Krankheitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen sollen?
Ja, dieser Vorschlag hat bei mir so zwei verschiedene Gefühle ausgelöst. Das eine ist, ja, natürlich, wenn ein Mensch krank ist, dann sind wir Ärzte eigentlich dafür da, die Patienten sich anzuschauen, zu untersuchen und dann auch einen Therapievorschlag zu machen. Das ist das Wesen von Medizin in der heutigen Zeit. Auf der zweiten Seite, in dem Kontext, wie das bekundet wurde, wirft es doch ein tiefes Misstrauen der Politik gegenüber den Bürgern zutage, denen unterstellt wird, ihr seid ja gar nicht krank, ihr wollt bloß nicht arbeiten gehen. Und das hat mich dann schon sehr verwundert.
Ja, daran wollte ich anschließen. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte ja sinngemäß, die Zahl der Krankentage sei zu hoch, man brauche ein Instrumentarium, um das zu korrigieren. Ich wollte Sie eigentlich fragen, wie Sie diese Aussage einordnen, aber Sie haben es schon angeschnitten. Sie denken, ja, man wirft den Bürgern vor, sie feiern blau, so quasi, sie feiern krank, kommen einfach nicht zum Arbeiten.
Naja, ich würde das Ganze noch ein bisschen weiter fassen. Also wenn wir den Befund erheben, dass zu viele Krankheitstage in Deutschland existieren, dann sollte ich das doch mal genauer mir anschauen. Was heißt das? Meistens lese ich immer irgendwas von irgendwelchen Durchschnittswerten, wobei das eine Zahl ist, die überhaupt nichts aussagt. Also wenn, dann sollte man schon mal den Begriff des Medians wieder einführen, um ein statistisches Mittel zu bekommen. Wer ist denn krank und wo fallen die Krankheitstage an? Sind es wirklich die Leute, die mal einen Tag ausfallen, die mal zwei Tage ausfallen, oder sind es eher Menschen, die aufgrund einer schweren Erkrankung ein Jahr, anderthalb Jahre ausfallen? Also das ist die erste Sache. Es gehört eine klare Definition davon, wo fallen denn die vermehrten Krankheitstage an? Und ich beobachte das auch bei mir in der Praxis. Ich habe jetzt viele Patienten, das zieht sich bis in den Sommer hinein, mit Infekten, die durchaus auch länger krank sind, die länger ausfallen, als das noch vor 4, 5 Jahren der Fall war, wo ein normaler Infekt 3, 4 Tage dauerte. Jetzt habe ich durchaus Erkrankungen, die dauern 7 Tage, 10 Tage, 14 Tage. Und aufgrund dieser Diagnose muss ich dann entscheiden, was mache ich denn? Und spätestens, wenn mir auffällt, es sind in Deutschland als Politiker, meine Bürger sind stärker krank, dann wäre meine spontane Reaktion, oh Mensch, die armen Bürger, was kann ich tun, dass sie gesund werden? Und doch nicht die erste Reaktion zu sein, oh, ihr seid alle faul. Welches Weltbild, welche Vorstellung der Menschen, der Politiker steckt hinter dieser Aussage? Und das hat mich sehr, sehr verwundert.
Ja, Friedrich Merz geht ja offensichtlich davon aus, er möchte ja, dass einfach diese Krankentage jetzt wieder runterkommen, weil das eben zu viele sind. Was denken Sie, wie wird sich das auswirken auf die Praxen jetzt zum Beispiel auch bei Ihnen, wenn Leute, die zum Beispiel auch nur leichte Infekte haben, die nach 3 Tagen wieder arbeiten würden, jetzt alle in der Praxis stehen am ersten Tag?
Also da gibt's einmal das Thema auch dieser Krankschreibung per Telefon. Das ist was, was ich hier bei mir in der Praxis nie eingeführt habe. Deswegen sehe ich in diesem Zusammenhang überhaupt keine Veränderung im Patientenaufkommen. Eine Krankschreibung am Telefon gab es bei mir nicht, gibt es nicht. Es gibt sicherlich Ausnahmen bei vereinzelten Patienten, die man kennt, wo es um eine chronische Erkrankung geht. Aber aufgrund eines Infektes eine telefonische Krankschreibung gibt es nicht. Und wir haben bereits jetzt sehr unterschiedliches Vorgehen der einzelnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wo teilweise Arbeitgeber eine Krankschreibung am ersten Arbeitstag verlangen, teilweise die Arbeitgeber auch sagen, okay, es gibt einen sogenannten K.O.-Tag, krank ohne Schein, wo bis zu 3 Tagen der Arbeitnehmer sagen kann, ich komme heute nicht auf Arbeit. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. In den meisten Fällen, wenn die Patienten krank sind, kommen sie und dann sollen sie auch logischerweise in die Arztpraxen kommen, denn das ist unsere Aufgabe, für diese Patienten da zu sein. Dass die Politik sich jetzt in dieses eigentliche tarifrechtliche Konstrukt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einmischt und vorschreibt, dass eine Krankschreibung ab ersten Tag unbedingt notwendig sein muss, widerspricht immer so schön, wenn von Tarifautonomie und Gewerkschaften und Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gesprochen wird. Ich glaube einfach, hier ist ein großes Misstrauen gegenüber den Bürgern, den Arbeitnehmern, was damit einfach zum Tragen kommt. Letztendlich, ja, ich sehe vielleicht einen kleinen Anstieg an Patienten, die kommen. Aber diese große, unüberwindbare Masse und Ansturm der Patienten auf die Praxen sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Auch nicht im Kollegenkreis? Haben Sie da schon Gespräche geführt darüber?
Ich habe jetzt mit meinen Kollegen in den letzten Tagen, seit das rausgekommen ist, noch nicht miteinander gesprochen. Ja, ich weiß, Ihre Einstellung gegenüber der telefonischen Krankschreibung ist eine andere als meine oder zumindest bei einigen der Fall. Aber ich erinnere einfach an unseren eigentlichen medizinischen Auftrag. Eine Behandlung eines Patienten besteht aus Anamnese, besteht aus Befunderhebung und dann einem Therapievorschlag. Anamneseerhebung kann ich von mir aus am Telefon noch machen. Aber bei einer Befunderhebung, das ist die primäre Aufgabe von uns Ärzten. Das ist das, was wir eigentlich gelernt haben. Und ich kann auch bei vielen eigentlich scheinbaren, banalen Erkrankungen am Telefon schwerwiegende Gesundheitsstörungen nicht ausschließen. Wenn Sie morgen zu mir in die Praxis kommen und sagen, Sie haben Durchfall, kann ich einfach vom Reden nicht unterscheiden, was steckt dahinter. Ist das ein Virusinfekt oder habe ich vielleicht den Anhalt, dass wir auch einen Darmverschluss haben? Und solange ich aber als Hausarzt eine Krankschreibung machen muss und eine Diagnose festlegen will, dann muss ich auch eine entsprechende Untersuchungen durchführen, eine Befunderhebung machen. Und vielleicht kommen wir wieder dazu zurück, dass wir einfach unsere ärztliche Aufgabe der Befunderhebung, das ist unser primäres Gut, mit dem wir wuchern können als Ärzte, wieder ernst nehmen und merken dann auch, ja, genau das ist das. Das kann nicht durch KI übernommen werden. Die Anamneseerhebung, das ist durch KI gar kein Problem. Aber die Frage, können wir wirklich eine gute Medizin machen ohne entsprechende Befunderhebung? Ich sage nein.
Nun rechnet ja aber die Kassenärztliche Bundesvereinigung doch mit bis zu 30 Millionen zusätzlichen Arztbesuchen. Hat das nicht das Potenzial zu kollabieren?
Ich glaube nicht unbedingt, dass es das Potenzial hat, zu kollabieren, wenn wir die Medizin wieder ernst nehmen. Wenn wir nämlich bei Zeiten Erkrankungen erkennen, bei Zeiten eine Therapie einleiten, dann können wir eine ganze Menge Folgeschäden, Folgeerkrankungen, Komplikationen und eine verlängerte Krankheitsdauer verhindern. Hier werden sicherlich falsche Anreize im Moment gesetzt. Es dauert immer länger, einen Facharzttermin zu bekommen. Es dauert immer länger, einen Termin beim Psychotherapeuten zu bekommen. Das wird sich noch verschlechtern, indem den Psychotherapeuten noch Gehälter gestrichen werden. Aber das sind genau die Gründe, warum auch Menschen sehr lange krankgeschrieben sind. Wenn ich erst, was weiß ich, 2 Monate brauche, um einen Facharzttermin beim Orthopäden zu bekommen und der Patient 2 Monate demzufolge nicht arbeitsfähig ist, kann ich dort mit einer gezielten Steuerung den Patienten bei Zeiten zum Facharzt schicken und dort Krankschreibung deutlich verkürzen, wenn wir wieder beginnen, bei Zeiten Diagnose und befundorientiert zu behandeln und nicht nur einfach krankschreiben und sagen, das wird schon wieder.
Das Reformpaket sieht auch höhere Strafen für das unrichtige Ausstellen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinungen vor. Wie bewerten Sie diesen Teil der geplanten Reform? Was steht da dahinter?
Also als ich das gelesen habe, musste ich natürlich schmunzeln, weil dieses Thema unrichtige Gutachten und unrichtige ärztliche Bescheinigung, das kennen wir ja aus der Corona-Zeit zur Genüge, dass Menschen wegen angeblichen unrichtigen Impfunfähigkeitsbescheinigungen, Maskenattesten oder sowas vor Gericht gestellt wurden und verklagt worden sind und sogar ins Gefängnis gekommen sind. Und in dem Zusammenhang wurde den Menschen immer wieder vorgeworfen, sie hätten die Patienten nicht untersucht und dabei beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Natürlich brauche ich für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eine klinische Untersuchung und dann müsste ich eigentlich jetzt die Leute, die eine telefonische Krankschreibung eingeführt haben, sagen, ist das Anstiftung zu einer Straftat oder ähnlich? Also dort müsste ich eher gucken, müsste ich diese Leute vor Gericht stellen. Ich weiß, ich hole jetzt ein bisschen aus. Also letztendlich die Krankschreibung ist eine ärztliche Maßnahme, die entsprechend Anamnesebefund und Therapie in den Bereich Therapie gehört, wo wir uns als Ärzte darüber Gedanken machen, was ist sinnvoll, damit der Patient wieder gesund wird oder gesund bleibt. Und dazu gehört nun einmal auch diese Bescheinigung, dass ein Mensch nicht arbeiten gehen kann. Was daran unrichtig sein soll, wenn ich diese Vorgaben erfülle, dass ich den Patienten mir angeschaut habe und wer das beurteilen soll, ist mir ein Rätsel.
Sie haben zu Beginn des Gespräches gesagt, dass man eher sagen müsste, auch die armen Kranken, was könnte man für die Bevölkerung tun, dass sie gesund bleibt, wenn die Politik jetzt Krankentage senken will? Wo müsste sie aus Ihrer Sicht ganz konkret ansetzen?
Ich hatte es schon angekündigt, dass ich sage, auf der einen Seite müssen wir schauen, warum sind die Leute so krank, warum sind sie länger krank. Vieles spielt in diesem organisatorischen System, dass halt Facharzttermine nicht da sind, Röntgenuntersuchungen, Psychotherapeuten nicht da sind. Ich denke, da ist durchaus einiges, was man verbessern könnte. Aber auf der anderen Seite ist auch zu schauen, warum werden denn die Leute krank? Was macht die Leute so anfällig? Was macht die Leute anfällig gegen Infekterkrankungen? Ich erlebe eine deutliche Zunahme nach der sogenannten Corona-Pandemie mit deutlich verlängerten Krankheitszeiten und auch gerade bei jungen Menschen mit deutlich verlängerten Krankheitsphasen und mehrmaligen Auftreten von Infekterkrankungen in einer Saison. Aber auch die Komprimierung der Arbeit, die Arbeitsbedingungen als solches, die arbeitsklimatischen Bedingungen, welche Wertschätzung wird den Menschen auf Arbeit entgegengebracht und welche Wertschätzung wird den Menschen von der Politik entgegengebracht. Und wenn wir dort nicht eine prinzipielle Änderung hinbekommen, dass wir wieder wertschätzender mit Menschen umgehen und den Menschen erstmal sehen, dass er sich einsetzt für was Gutes und eigentlich der Mensch von Haus aus ja auch seine Arbeit gerne macht, von Haus aus gerne arbeiten geht und wir das wertschätzen, dann wird sich ein Verhältnis ändern und dann werden solche Aussagen, die von der Politik kommen, wie eben gerade mit diesen Reformen, dass eigentlich genau das Gegenteil ausgedrückt wird, dass die Menschen eher faul sind und das alles nur ausnutzen. Ich glaube, das sind wichtige Dinge, wie wir wieder zueinander finden und wie wir auch dort krankmachendes Potenzial wieder deutlich reduzieren können.
Sie sagten, Sie sehen in Ihrer Praxis eine deutliche Zunahme von Infekten nach der sogenannten Corona-Pandemie und wahrscheinlich auch der Impfkampagne. Hören Sie das auch aus dem Kollegenkreis?
Es ist sehr unterschiedlich. Ich höre das von vielen Kollegen, mit denen ich vernetzt bin, die auch diese Sache ernst nehmen, dass sie sich Patienten angucken und dass sie den Patienten als Ganzes wahrnehmen und sagen, okay, was können wir hier tun? Ich höre teilweise von anderen, na, wir haben doch jetzt das gute Instrument der telefonischen Krankschreibung, das entlastet mich ziemlich. Und da sehe ich einen Unterschied in dieser Wahrnehmung des Patienten. Ist das ein Bürger, der unsere Hilfe als Ärzte braucht oder ist es ein Kostenfaktor oder ein Faktor, um Geld zu verdienen? Aber prinzipiell höre ich auch von anderen Praxen, dass die Krankheitszeiten, dass die Häufigkeit gerade von Infekten deutlich zugenommen haben, ja.
Thorsten Mahn, Facharzt für Innere Medizin zur geplanten Krankschreibung ab dem ersten Krankheitstag bei Mensch und Medizin. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Mahn.
Vielen Dank für die Einladung.
Bei Mensch und Medizin sprechen wir heute erneut über die Sicherheit von mRNA-Impfstoffen. Diese Sicherheit beruht nicht allein auf behördlichen Entscheidungen, sondern auch auf Nachvollziehbarkeit, Transparenz und öffentlicher Kontrolle. Seit Jahren kritisieren Forscher das enorme Schadenspotenzial dieser Präparate und fordern einen sofortigen Stopp ihrer Verbreitung. In den USA wurden bereits im Sommer letzten Jahres 22 mRNA-Projekte gestoppt. Auch im Schweizer Parlament liegt ein Vorstoß für ein Moratorium vor. Und genau hier setzen auch zwei Initiativen der Global Health Responsibility Agency, GHRA, an. In Österreich wurde eine parlamentarische Bürgerinitiative eingebracht, die eine einstweilige Aussetzung und wissenschaftliche Neubewertung der mRNA-Technologie fordert. Auf europäischer Ebene ruft die Aktion Transparency for Safety Bürger dazu auf, bei der EMA Einsicht in Zulassungs- und Sicherheitsdokumente zu verlangen. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Silvia Behrendt. Sie ist Juristin, ehemalige Rechtsberaterin im Umfeld der Weltgesundheitsorganisation WHO und Gründerin der Global Health Responsibility Agency in Salzburg. Sie befasst sich mit globalem Gesundheitsrecht, staatlicher Verantwortung und Transparenzfragen im Gesundheits- und Arzneimittelbereich. Ich grüße Sie, Frau Dr. Behrendt.
Ja, grüß Gott, danke für die Einladung.
Ihre Initiative sagt im Grunde, stopp jetzt. Keine weitere Verabreichung dieser Präparate, bevor nicht vollständig offengelegt und neu bewertet wurde, was diese Technologie im menschlichen Körper anrichtet. Warum ist dieser sofortige Stopp aus Ihrer Sicht zwingend?
Ja, Behördenentscheidungen müssen im Prinzip die gerade gesunde Menschen betreffen. Also es geht um prophylaktische Verabreichung von einer Wirksubstanz nachvollziehbar, überprüfbar und rechtmäßig sein. Und genau dies fordern wir, weil diese Corona-Impfstoffe, also mRNA-Impfstoffe, in einer falschen rechtlichen Schiene genehmigt wurden, nämlich in jener der Impfstoffe. Sie sind aber keine Impfstoffe, sondern nukleinsäurebasierte Wirksubstanzen. Das war grundsätzlich eine Neuheit. Soweit war die Behörde transparent. Nur bei den Zulassungsunterlagen, bei dem regulatorischen Dossier, beginnt die Intransparenz. Und hier müssen wir offenlegen, inwieweit denn die Methoden validiert waren, inwieweit die Methoden überprüfbar sind und inwieweit sie Schadpotenzial anrichten.
Mit welchen Daten arbeiten Sie zur Sicherung der Beweislage?
Ja, es gibt mittlerweile leider beziehungsweise aus unserer Perspektive für die Überprüfung der Sicherheit bereits sehr große Literatur und Nachweis der Schadmechanismen. Die Daten, die wir grundsätzlich überprüfen, das ist das regulatorische Dossier, das ist der Fachbegriff, heißt Common Technical Document. In dem sind alle Daten, die im Zulassungsprozess relevant sind und die die Behörde bekommt, in diesem Fall die Europäische Arzneimittelagentur, sind da drinnen. Wenn wir jetzt ein besonders bedeutsames Beispiel heranziehen, ist die rückständige DNA. Denn mRNA wird ja aus DNA hergestellt und da haben unabhängige Forscher, wie zum Beispiel Namen wie McKernan, aber auch Professor Steger und andere, Professor Kämmerer auch im deutschsprachigen Raum, einfach wissenschaftlich feststellen können, dass die DNA-Kontaminierung teilweise ums Hundertfache überstiegen wird, während die Europäische Arzneimittelagentur und die nationalen Behörden sagen, sie können das nicht feststellen. Und jetzt muss man fragen, mit welcher Methodik wird gemessen? Und hier geht es dann um die Offenlegung, ob denn die korrekte Methode auch die Verunreinigung messen kann und ob die Methode der Qualität dieser Impfstoffe angemessen ist. Und aufgrund der Neuartigkeit muss man auch den Vorwurf gelten lassen gegenüber der Behörde, die angewandten Methoden können diese neuartige Substanz nicht kontrollieren. Und das gilt jetzt auch nicht nur im Bereich der DNA-Verunreinigung aus dem Herstellungsprozess, sondern in vielen anderen Bereichen, die sehr kritisch sind. Und die Wissenschaft hängt ja tatsächlich dieser Verabreichung noch dem Ganzen nach. Das heißt, sehr viele Sachen werden noch erforscht und neue Publikationen als Hypothesen wieder in den Raum gestellt über die mRNA-Technologie. Und hier muss eben transparent die regulatorischen Daten offengelegt werden.
Diese DNA ist auch eine große Sache im Zusammenhang mit den mRNA-Impfstoffen, weil sie tatsächlich den Zellkern des Menschen erreichen kann. Wie kann es denn sein, dass Präparate mit einem derart gravierenden Schadenspotenzial weiterhin zugelassen sind, während Bürger und unabhängige Wissenschaftler um vollständigen Zugang zu den Zulassungsdaten kämpfen müssen?
Ja, um genau diese Streitfrage geht es in beiden Initiativen. Gerade die Europäische Arzneimittelagentur hat hier natürlich die gesamte Last dieser Offenlegung zu tragen und es ist im europäischen Recht auch die einzige Möglichkeit an europäische Institutionen als Bürger sich direkt an diese zu wenden mit einem eigenständigen Recht. Das ist als Grundrecht formuliert. Jeder Bürger darf die europäischen Institutionen unter Anführungszeichen kontrollieren. Es ist Teil des demokratischen Kontrollrechts. Eine andere Möglichkeit wurde uns nicht gegeben. Und diese wird jetzt genutzt, dieses persönliche Recht auf Offenlegung. Das sieht man natürlich jetzt, wie schwer es ist, weil diese Daten werden zwar übermittelt, aber so geschwärzt, dass genau diese Methoden, wie die gemacht werden, also da geht es natürlich dann um die Feinheiten, die werden uns geschwärzt vorgelegt. Und das ist die Schwere dieser Initiative und warum auch alle europäischen Bürger aufgerufen sind, mitzumachen und alle Organisationen, weil es hier im Hintergrund um den Streit zwischen Geschäftsdaten und also Geschäftsgeheimnis und überwiegendes öffentliches Interesse geht. Das überwiegende öffentliche Interesse ist hier durch den wirklich schwerwiegenden Beweis, gerade bei der DNA-Verunreinigung, aber auch bei vielen anderen Aspekten, wie zum Beispiel, dass es die falsche Proteinfaltung, die zu Autoimmunerkrankungen führt. Beweise sind eigentlich sehr, sehr klar. Nur die Europäische Arzneimittelagentur akzeptiert diese Beweise nicht. Und dann stehen wir natürlich vor einem Dilemma, das kaum lösbar ist.
Ist das aus Ihrer Sicht ein Versagen der Arzneimittelaufsicht oder bereits mehr als das?
Es ist ein schwerwiegendes Versagen. Salopp formuliert, die Katastrophe ist so groß, dass man sie nicht mehr zugeben kann. Es ist so schwerwiegend, weil sie institutionell so verankert ist. Die Problematik ist gerade in der Europäischen Union, die Souveränität auch in den Arzneimittelfragen wurden ja zu sehr, sehr großen Teil auf die Europäische Union überlagert, und zwar mit einem sehr kleinen Mandat jetzt aus rechtlicher Perspektive, nämlich sie haben eigentlich nur das Mandat, einen höheren Gesundheitsschutz wie national zu bewirken. Das ist de facto eigentlich nicht so, weil man sieht es gerade auch bei den mRNA-Impfstoffen. Umso weiter weg die Verantwortung ist, desto schwerer ist sie greifbar. Und da alle biologischen Impfstoffe und alle neuartigen Impfstoffe eben durch die Europäische Arzneimittelbehörde ausschließlich bewilligt werden, ist auch jetzt die Verantwortungsebene so schwer einzuklagen und die Arzneimittelsicherheit sehr, sehr schwer wieder zu korrigieren, weil sie wird ja nur korrigiert durch Transparenz und Überprüfbarkeit. Und wenn uns das nicht möglich ist, was haben wir von dieser jahrelang aufgebauten, wirklich auch gut etablierten Arzneimittelsicherheit, wenn doch, das versteht doch jeder einzelne Mensch, wenn jemand genetisch erkrankt ist, dann gibt es ganz besondere Regelungen, die Biodistribution, die Persistenz, die genomische Integration und so weiter, alles bis ins kleinste Detail regulieren, überwachen, spezifische Methoden vorlegen müssen, wie sie das kontrollieren. Wenn wir aber mRNA als prophylaktische Impfstoffe an gesunden Körpern von den kleinsten Kindern bis zu den ältesten verabreichen, dann soll das mit falschen Richtlinien möglich sein, nämlich mit Impfstoffrichtlinien, die überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, diese ganz besonderen Wirkstoffproblematiken im Körper zu regulieren.
Kommen wir zur österreichischen Bürgerinitiative Ja zur einstweiligen Aussetzung und wissenschaftlichen Neubewertung der mRNA-Technologie zum Schutz unserer Kinder. Was genau fordern Sie vom österreichischen Parlament und von den zuständigen Behörden?
Genau, die Arzneimittelbehörde ist eigentlich die Europäische Union, also in dem Fall die Europäische Kommission, aber den Staaten ist ein kleines Recht verblieben in dem Bereich. Und zwar können sie, das ist Artikel 20 nach der zentralisierten Zulassungsform, wenn sie Schadmechanismen sehen, wenn sie sehen, dieses Arzneimittel ist gefährlich und schädigt den Menschen, also es geht wirklich um eine Schädigung des Menschen, können sie das aussetzen. Und das hat jeder Staat zur Verfügung und sie müssen es auch aussetzen. Es ist auch eine Verpflichtung der Arzneimittelbehörde der nationalen. Und deshalb haben wir eine Bürgerinitiative gewählt, die genau diese Aussetzung fordert, dass der Schaden am Menschen sichtbar ist, dass wir eben falsche Regularien angewandt haben und bis wir nicht wissenschaftlich zu einer absoluten, transparenten, verifizierbaren und von der Pharmaindustrie unabhängigen Wirkstoffneuanalyse gekommen sind, solange müssen diese Impfstoffe ausgesetzt sein und dann muss sich die österreichische Regierung dafür einsetzen oder den Stopp sofort veranlassen. Und diese Rechte hat sie und die haben auch alle anderen Länder und die fordern wir und die sollen auch in anderen Ländern gefordert werden, dass dieser Artikel 20 sofort eingesetzt wird.
Auf EU-Ebene richtet sich Transparency for Safety an die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Was genau wird aus Ihrer Sicht zurückgehalten, geschwärzt oder eben nicht überprüfbar gemacht?
Es sind genau die wichtigsten Dokumente, die schwarz sind. Ich befinde mich derzeit in Amsterdam, wo sich die Europäische Arzneimittelagentur befindet. Ich hatte ein Gespräch mit der Europäischen Arzneimittelagentur, da diese Initiative Transparency for Safety doch mittlerweile sehr, sehr viele Anhänger hat. Ich bin auch nicht die Alleinorganisatorin. Es wird auch von verschiedenen Organisationen getragen. Es werden Bürger und Organisationen, jeder, der mitmachen möchte, gefragt, dieses Recht, das ich vorhin schon erklärt habe, auf Zugang zu Dokumenten zu nutzen, mit überwiegendem öffentlichen Interesse. Und hier sind wir in Streit geraten mit der Europäischen Arzneimittelagentur, die tatsächlich behauptet, sie kann keine Daten offenlegen. Es handelt sich um Geschäftsdaten. Also beginnen wir jetzt schrittweise und haben schon begonnen mit der Ausarbeitung des wissenschaftlichen öffentlichen Interesses in sogenannten Berichten. Es findet hauptsächlich auf Englisch alles statt, einfach aufgrund der Einfachheit. Jeder kann doch relativ gut Englisch sprechen. Also wir haben diese Berichte als Overriding Public Interest Reports genannt und die ersten waren die 5 Chemieprofessoren mit Professor Matysik und Professor Düker. Also die haben großartige Arbeit geleistet, haben schon sehr schwerwiegende Evidenz, also tatsächliche Fehler herausgearbeitet, zum Beispiel die chirale Aktivität oder die chirale chemische Beschaffenheit der Zusatzstoffe dieser Lipid-Nanopartikel zum Beispiel oder Varianzen, die ums 400-fache sich unterscheiden. Also in einem Arzneimittel ist das sehr schwerwiegend unserer Ansicht nach. Und wenn jetzt Experten diese Evidenz bringen im Namen ihrer Fachexpertise, hoffen wir doch, einen Nachweis zu bringen, gemeinsam mit der Masse der Menschen, die diese Anträge stellt, dass wir zu einer seriösen Neubewertung kommen können, weil die Geschäftsgeheimnisse, die behauptet werden, sind ja gedeckt erstens mal durch Patente. Das ist der eine Aspekt, den die EMA verweigert zu diskutieren und den sie auch im Gespräch verweigert haben zu diskutieren. Und der zweite Aspekt ist, dass es sich um wirklich regulatorische Daten handelt und sie machen ja einen Handel. Sie geben diese Daten der Europäischen Arzneimittelagentur und bekommen dafür die Marktzulassung. Und es darf niemand anderer dieses Arzneimittel vertreiben, außer dieser Arzneimittelhersteller mit genau diesen Mechanismen, wie er vorgelegt hat. Und daher handelt es sich von der Substanz her um regulatorische Daten und eben gerade bei diesen mRNA-Impfstoffen von dieser Corona-Pandemie, die haben eigentlich eine eigene rechtliche Qualität. Als Medical Countermeasures sind wirklich auch rechtlich so definiert. Also diese Gegenmaßnahmen werden als Common Public Good, also als dem Gemeinwohl dienende Arzneimittel dargestellt und kommuniziert. Man muss ein Recht darauf haben, diese zu bekommen und so weiter. Und jetzt werden sie aber, wenn man es dann konkret fordert, sofort wieder behandelt als reguläre Arzneimittel mit Geschäftsgeheimnis und niemand hätte Zugang. Also das heißt, wir müssen wirklich arbeiten über sehr viel Evidenz. Wir müssen sehr viel selber leisten, was sehr traurig ist. Aber die Vorwürfe sind so schwerwiegend, dass wir wirklich gerne und für die Menschheit, für den Schutz gerade der Kinder und der Bevölkerung arbeiten, weil sicher und effektiv noch immer die Darstellung leider ist.
Gerade jetzt auch wieder in neuer Berichterstattung, wie ich gestern gesehen habe. Ganz zum Schluss, wie können Menschen konkret mitmachen in Österreich bei der Bürgerinitiative und auf EU-Ebene bei den EMA-Dokumentenanträgen?
Für die Österreicher ist es bereits eingereicht im Parlament. Wir hatten 500 Unterschriften als Mindestanforderung. Ich mache die Bürgerinitiative gemeinsam mit Elisabeth Albrecht, die sich besonders auch um den Kinderschutz widmet. Und da konnten wir statt 500 Unterschriften 2500 sammeln. Und jetzt ist es online auf der Parlamentsseite freigeschaltet. Und da bitten wir um viele Einträge. Wer möchte, kann auch eine Stellungnahme machen, findet man ganz einfach auf der Parlamentsseite. Und die Europäische Initiative, da gibt es derzeit einen Substack mit transparencyforsafety.com, aber es werden auch immer wieder durch die bekannten Kanäle in Telegram kleine Aufrufe gestartet. Die kommen immer wieder, dass man sich registriert. Das geht direkt auf der Europäischen Arzneimittelagentur-Seite. Die ist in Englisch, da gibt es ein Online-Formular und den Text und alles haben wir. Sie können auch selber was formulieren, das ist viel besser, weil eine Massenanfrage behandeln sie nicht. Also von über 3000 Menschen sind es mittlerweile ungefähr, die mitmachen. Das wäre nicht so wichtig und hier müssen wir entgegenhalten und hier müssen wir die Evidenz und unser Recht uns auf die Fahnen schreiben.
Dr. Silvia Behrendt, Juristin, ehemalige Rechtsberaterin im Umfeld der WHO und Gründerin der Global Health Responsibility Agency in Salzburg, heute bei Mensch und Medizin. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Dr. Behrendt.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk, jetzt mit dem Nachrichtenüberblick mit Verena Strauß.
In Deutschlands Kliniken ist in 2024 jedes dritte Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Von den mehr als 650.000 Frauen, die in diesem Jahr im Krankenhaus entbunden haben, erhielten beinahe 216.000 einen Kaiserschnitt. Das berichtet das Statistische Bundesamt und bezieht sich dabei auf Daten der Krankenhäuser. Die Statistiker vermelden damit einen Höchststand der Kaiserschnittsrate seit der deutschen Wiedervereinigung. 1991 waren nur gut 15% der Entbindungen Kaiserschnittgeburten. Seitdem hat sich die Rate mehr als verdoppelt. Die Zahlen unterscheiden sich in den einzelnen Bundesländern deutlich. Hamburg weist mit gut 36% die höchste Rate auf, Sachsen mit gut 27% die niedrigste. Insgesamt liegt Deutschland bei den OECD-Staaten im Mittelfeld. Während die Kaiserschnittrate in der Türkei sogar bei 60% liegt, sind es in Island nur 15%. Unmittelbar nach einer Operation, die Herz-Kreislauf-Gesundheit eines Patienten im Auge zu behalten, kann das Risiko für schwere Herzerkrankungen im Jahr nach dem Eingriff deutlich senken. Das gilt zumindest für Patienten, die älter als 65 Jahre sind oder die Herz-Kreislauf-Probleme haben, wie eine Studie aus der Schweiz untermauert. Die Forscher aus Basel hatten Daten von mehr als 14.000 Patienten analysiert, die sich einem nicht-kardialen Eingriff unterzogen hatten und mindestens 65 Jahre alt waren oder an einer kardiovaskulären Erkrankung litten. Etwa 1.000 Patienten hatten im zeitlichen Zusammenhang mit der Operation einen Herzinfarkt oder eine andere Herzschädigung entwickelt. Wer nach der OP kardiologisch untersucht wurde, trug im Folgejahr ein um 46% geringeres Risiko für ein schweres kardiovaskuläres Ereignis wie einen Herzinfarkt oder akutes Herzversagen. Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb dieses Zeitraums zu sterben, verringerte sich um 35%. Die Forscher geben zu bedenken, dass diese Analyse keinen kausalen Zusammenhang belegen kann, da es sich nur um eine Beobachtungsstudie handelt. Junge Menschen in der Schweiz erfreuen sich insgesamt guter Gesundheit. Die psychische Gesundheit betreffend zeigen sich allerdings negative Tendenzen. Zu diesem Ergebnis kommt das neue nationale Monitoring-System für die Kinder- und Jugendgesundheit mit dem Namen Kids Health CH. Demzufolge haben schulischer Stress und Mobbing deutlich zugenommen. Das subjektive Wohlbefinden der 11- bis 15-Jährigen ist gesunken. Darüber hinaus zeichnet sich beim Schutz Minderjähriger vor Tabak und Alkohol ebenso ein negativer Trend ab wie beim Konsum von Tabak- und Nikotinprodukten. Positiv entwickelt hat sich dagegen das Gesundheitsverhalten in den Bereichen Bewegung, Ernährung sowie Alkohol- und Cannabiskonsum. Das neue Monitoring fasst Daten aus mehreren Erhebungen zusammen. Kids Health CH soll einen detaillierten Überblick über die Gesundheit junger Menschen in der Schweiz liefern, um eine solide Grundlage für die Beobachtung dieser Bevölkerungsgruppe zu schaffen. Der Bericht analysiert dazu insgesamt 100 Schlüsselindikatoren, unter anderem zu Gesundheitszustand, Gesundheitsverhalten sowie zu Angebot und Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen. Bislang gab es in der Schweiz kein systematisches landesweites Monitoring-System für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Auch ein Überblick zu konkreten Lücken in vorliegenden Daten fehlte. Kopfbälle könnten ein Gesundheitsrisiko darstellen, indem sie etwa die Entwicklung neurodegenerativer Hirnerkrankungen begünstigen. Das belegen Studien an Fußballprofis. Auch bei Amateurkickern lassen sich nach dem Spiel mit Kopfeinsatz vorübergehende Veränderungen in der Hirnchemie nachweisen, die auf eine Schädigung von Hirnzellen hinweisen. Das berichten Mediziner aus den Niederlanden im Fachblatt JAMA Neurology. Sie hatten bei etwa 300 Amateurfußballern direkt nach einem Spiel sowie nach 24 bis 48 Stunden Blutproben genommen und auf 6 charakteristische Marker untersucht, die mit einer Hirnschädigung einhergehen. 216 der Fußballer hatten Kopfbälle absolviert, durchschnittlich 2 pro Spiel. Bei diesen Spielern fanden die Forscher unmittelbar nach dem Spiel erhöhte Konzentrationen bei 2 der untersuchten Biomarker. Einer davon gilt als Kennzeichen für Alzheimer. Zwar fand sich eine Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen der Zahl der Kopfbälle und der Stärke der Konzentration und damit ein Hinweis für einen ursächlichen Zusammenhang, da sich die Werte nach 24 bis 28 Stunden wieder normalisiert hatten, gehen die Mediziner jedoch nicht von gravierenden, langfristigen Folgen durch einzelne Kopfbälle aus.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Verena Strauß. Thank you. Über einige Aspekte aus dem neuen Buch von Professor Konstantin Beck, Der unsichtbare Tod, Geburtenrückgang, haben wir bei Mensch und Medizin bereits gesprochen. Die Interviews finden Sie im Webseitenarchiv von Kontrafunk Mensch und Medizin. Beim letzten Mal ging es um die Post-Market-Studien, die zu den sogenannten Covid-19-Impfstoffen gemacht wurden. Konstantin Beck ist Gesundheitsökonom und Titularprofessor der Universität Luzern. Es geht in seinem Buch um Schwangerschaftsverläufe, Spontanaborte, Totgeburten und um die Frage, ob das Fehlen von 24.000 Babys seit 2022 in der Schweiz mit den mRNA-Impfpräparaten gegen Covid-19 in Zusammenhang steht. Heute sprechen wir über die Medikamentenzulassung in der Schweiz. Ich grüße Sie, Herr Professor Beck.
Guten Tag, Frau Ziegerli.
Wie läuft das genau ab mit den Medikamentenzulassungen in der Schweiz?
Also es gibt in der Schweiz eine Behörde, die heißt Swissmedic, und die ist für die chemischen Produkte, also alle Medikamente, die verkauft werden dürfen, zuständig. Also sie muss prüfen, ob ein Produkt auf den Markt kommen darf. Und das ist recht hoch angesiedelt. Es gibt 7 Direktoren und Direktorinnen, die werden alle persönlich vom Bundesrat ernannt. Also das ist nicht irgendetwas, da Swissmedic.
Wie ist es denn möglich, dass diese Zulassungen nicht hieb- und stichfest sind? Wir haben ja viel über die Studien gesprochen, über die Rattenstudien, über die Studien, die man auch danach gemacht hat, als viele Menschen schon geimpft waren. Wollen Sie denn hier mutwillig eine eidgenössische Behörde anschwärzen?
Also ich hatte schon früher mit Swissmedic zu tun. Und zwar ging es damals auch um die Reproduktion, nämlich um eine Antibabypille, also um die Verhinderung der Reproduktion. Und es gab ein junges Mädchen, ein 16-jähriges Mädchen, das die Pille Jasmin eingenommen hat und 1-2 Monate später eine ganz starke Lungenembolie hatte, zweiseitig, und seither ein Pflegefall ist, also ein schwer behindertes Leben führt. Und jetzt kann man natürlich nicht aufgrund einer einzigen Person sagen, ja, das muss jetzt eine Nebenwirkung sein. Das könnte auch extrem Pech gewesen sein. Mittlerweile habe ich aber andere Frauen angetroffen, eine Tochter eines Arztes, der diese Produkte verkauft hat und bei den eigenen Töchtern ganz intensiv darauf geschaut hat, dass sie ja nicht diese Antibabypille nehmen. Und auch das eine oder andere erzählt hat, dass man wusste in der Szene, dass es hier Todesfälle gibt, dass es hier schwere Thrombosen gibt und so weiter. Und trotzdem hat man das sehr verniedlicht in der Packungsbeilage. Und irgendwann ist dann die CSS als Versicherer dieser jungen Frau bis vor Bundesgericht gegangen und hat gesagt, dass die Packungsbeilage, das ist nicht seriös, man muss da viel genauer hineinschreiben, wie gefährlich dieses Produkt ist. Und auffällig war, dass Swissmedic sich immer hinter den Hersteller gestellt hat. Es ist nicht der Hersteller, der diesen Text schreibt, also er schreibt ihn zwar, aber Swissmedic muss ihn abnehmen. Also die Redaktionskompetenz ist bei Swissmedic, und was da drin steht, ist in der Verantwortung von Swissmedic. Die haben nie irgendetwas Kritisches gesagt. Und dann hat man auch verloren vor Bundesgericht mit der Begründung, Swissmedic steht ja dahinter, also das muss man sich im Kopf halten, oder? Und kaum war der Prozess vorbei, hat Bayer die Packungsbeilage geändert, und zwar in allen Punkten, die wir beanstandet haben, genau in der Art und Weise, wie wir es auch gefordert haben. Also Swissmedic deckt eine Firma, die nachher eigentlich zugibt, dass der Kläger Recht hatte, aber vor Gericht hat nicht durchgegangen, weil Swissmedic Bayer ja gedeckt hat. Also das war so, was ich im Kopf hatte, als Corona begann, oder? Und was ich allerdings nicht wusste, ich habe mich einfach gewundert, warum machen die das? Was ich nicht wusste, ist, wie Swissmedic genau finanziert wird. Und natürlich hat es auch Bundesbeiträge. Es gibt Sponsorengelder von Bill Gates, was ich jetzt auch völlig unnötig finde. Also man muss bei uns auch nicht die Steuerbehörde sponsern von irgendjemandem. Oder? Also was soll das? Und dann gibt es, und das ist ganz verrückt, oder? Bei uns gibt es keine Korruption. Sie ist im Gesetz geregelt. Es gibt eine Steuer von Swissmedic von 6,5 Promille auf dem Verkaufsvolumen aller von Swissmedic zugelassenen Produkte. Und das steht im Artikel 1 der Heilmittelaufsichtsabgabeverordnung. Das findet man auch im Netz, wenn man dann entsprechend sucht. Jetzt 6,5 Promille, das scheint jetzt nicht viel zu sein, aber wenn wir 1 Milliarde für die Impfstoffe ausgegeben haben, sind das 6,5 Millionen, die Swissmedic mit dem Kauf, nicht mit dem Verwenden, mit dem Kauf der Impfstoffe und dem anschließenden Wegwerfen erwirtschaftet hat.
Und wer bezahlt dieses Geld? An wen richten sich diese Steuern?
Also je nachdem, wenn es ein Produkt ist, das Sie in der Drogerie oder in der Apotheke kaufen können, dann zahlen Sie es mit dem Produktpreis. Wenn es aber jetzt wie in diesem Fall die Impfung ist, dann zahlt das wieder der Staat, indem der Staat dann die Impfung gesponsert hat oder, glaube ich, ein Drittel der Impfkosten wurden von der Krankenversicherung bezahlt, das heißt dann mit unserem Prämiengeld. Am Schluss zahlt es immer die Allgemeinheit.
Wollen Sie damit sagen, unsere Zulassungsstelle sei korrupt?
Also ich will etwas ganz klar sagen, ich meine, das wäre ja dann anfechtbar und da käme man vor Gerichten zu. Etwas ist klar, die Anreize, wie sie in der Heilmittelaufsichtsabgabeverordnung gesetzt sind, können korruptiv sein. Also sie sind Anreize, eher mal ein Auge zuzudrücken und bei einem Produkt, wo man weiß, das wird sich gut verkaufen, dass man das eher durchlässt, als dass man es vom Start nimmt. Und genau das ist bei Jasmin passiert. Jasmin war ein großer Renner, weil er noch die Haut irgendwie verbessert hat. Der war so aus ästhetischen Gründen auch sehr beliebt bei jungen Frauen. Die haben sie nicht gewusst, welche Risiken sie da eingehen. Und das leuchtet mir jetzt ein, warum hier Swissmedic nicht viel gesagt hat. Die wussten ja, dann haben wir 6,5 Promille weniger von diesem großen Verkaufsvolumen. Man kann auch das andere nachweisen. Es gibt einen Impfstoff von AstraZeneca, den hat man in der Schweiz nicht bekommen. Und dieser Impfstoff ist, also auch ein mRNA-Impfstoff, der ist gefährlich, auch eine Corona-Impfung, auch für Schwangere möglich, der ist gefährlich und der wurde im Jahr 22, glaube ich, vom europäischen Markt genommen. Also die Zulassung wurde zurückgezogen, es sind ganz viele Klagen hängig oder jetzt schon behandelt in England und anderen Staaten. Und Swissmedic hat gemerkt, dass dieser Impfstoff nicht so gut ist und hat dann so lange zusätzliche Fragen gestellt, bis AstraZeneca das Gesuch zurückgezogen hat, freiwillig. Also sie haben die abgewimmelt. Warum jetzt das, oder? Die verdienen ja auch damit Geld. Ja, wenn sie schon 3 Impfstoffe haben oder 2 und die ganze Bevölkerung wird mit diesen 2 Impfstoffen geimpft, ja, dann verdienen sie ja nicht mehr Geld, wenn noch ein 3. Impfstoff dazu kommt. Sie können ja die Leute dann nicht mit 3 Impfstoffen impfen. Also hier ist der Anreiz null, man verdient überhaupt nicht mehr Geld und das Verhalten von Swissmedic ist plötzlich absolut rational. Der gefährlichste Impfstoff wird nicht zugelassen. Aber vielleicht gab es auch ganz andere Gründe und vielleicht ist das alles nur Zufall. Einfach die Aufsichtsabgabeverordnung, die so existiert, die muss geändert werden. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass ein Richter im Gericht mehr Lohn bekommt, wenn er den Angeklagten freispricht, als wenn er ihn verurteilt. Das geht einfach nicht und das leuchtet nicht ein. Bei Swissmedic haben wir genauso eine Regel im Betrieb.
Wir haben über die unwissenschaftlichen Vorgänge bei den Tierversuchen, aber auch bei den Postmarket-Studien gesprochen. Und dazu hat Rechtsanwalt Philipp Kruse die Swissmedic eben wegen dieser unwissenschaftlichen Zulassung der Covid-19-Impfstoffe verklagt und dafür mit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt einen sehr umfangreichen Evidenzreport erarbeitet, in dem auch Daten von Ihnen sind. Auf welche Themen gehen die Wissenschaftler in diesem Report ein?
Ja, er ist, wie gesagt, sehr breit. Also es geht auch um Reproduktionsprobleme, wobei man damals halt noch sehr, sehr wenig gewusst hat. Oder man hatte dann nur die Ausschläge in der demografischen Statistik von 1 Jahr, aber noch nicht viel mehr. Es geht auch um die Übersterblichkeit, da wusste man schon mehr. Und auch über das Verhalten der mRNA im Körper, wo sich das konzentriert, was das auslösen kann, die ersten Erkenntnisse von Arne Burkhardt, das steht alles in dem Bericht drin. Er ist sehr, sehr lang, sehr, sehr breit, ausführlich. Und auch hier, das Erstaunliche ist, dass die Staatsanwaltschaft nichts unternommen hat. Man muss sich das überlegen. Ich kenne 2 Kinder in einer Schule für geistig behinderte Kinder. Die gehen einander an den Kragen. Der eine würgt den anderen mal kurz und der hat so ein Würgemal. Die Mutter dieses gewürgten Kindes stellt eine Strafanzeige und am nächsten Tag stehen die Strafverfolgungsbehörden im Sandkasten des Kindergartens. Am nächsten Tag, das sind weniger als 24 Stunden. Und hier haben wir eine Klage wegen mehrfachen fahrlässiger Tötung, eventuell vorsätzlicher Schädigung und so weiter, oder gegen mehrere Personen. Und die Staatsanwaltschaft bearbeitet diese Klage nicht. Sie geht nicht darauf ein, es gibt keinen Prozess. Also das ist das Ende der Rechtsstaatlichkeit.
Wenn Sie mehr über diese Anzeige von Philipp Kruse gegen die Swissmedic erfahren möchten, finden Sie alle detaillierten Informationen auf der Webseite coronaanzeige.ch. Jetzt, Herr Beck, nachdem die Fakten auf dem Tisch liegen, was ist nun zu tun?
Ich sehe eigentlich drei wichtige Dinge. Also wir müssen die Rechtsstaatlichkeit zurückgewinnen. Und wir sehen das an vielen Orten. Wir können auch nicht Leute, die einen Brand in einer Bar in Wallis verursachen, einfach auf freiem Fuß lassen und sagen, ja, Verdunklungsgefahr, ist ja schon alles schwarz. Oder? Also kann doch nicht sein. Das ist wirklich eine weit verbreitete Verschlechterung unserer Rechtssicherheit. Unser Rechtsverständnis geht weit über Corona hinaus. Zweitens, bei der Medikamentenherstellung muss man die Verantwortung definieren. Also wenn Swissmedic so einen Quatsch zulässt, dann sollen sie haften für die Schäden, die auftreten. Und wenn man das nicht will, dann soll man halt die Produkthersteller haften lassen. Aber jetzt, wenn sie krank werden aufgrund einer Impfung, haftet die obligatorische Krankenpflegeversicherung. Also wir subventionieren noch die Schäden, die von unseriösen Medikamentenherstellern verursacht werden. Und das Letzte ist Gewaltentrennung. Also man muss diese Swissmedic weiter von der Pharmaindustrie wegnehmen. Das sind alles ehemalige Pharma-Mitarbeiter, die da arbeiten, die dann wieder zurückgehen in die Pharma. Das geht nicht, oder? Also wenn man bei Swissmedic arbeitet, darf man nicht mehr sich von der Pharma anstellen lassen in späteren Jahren. Also das sind alles so Grundsätze. Rechtsstaatlichkeit, Gewaltentrennung und klare Verantwortung. Das muss wiederhergestellt werden.
Was ist die Voraussetzung dafür?
Die Voraussetzung dafür ist, dass wir endlich eine Aufarbeitung haben der ganzen Situation und nicht so Hexenjagden gegen Hockeytrainer oder die völlig unsinnig sind, weil man es eben nicht aufgearbeitet hat. Man muss endlich mal zur Kenntnis nehmen, wir haben schwere Schädigungen und gerade bei den Schwangeren und ihrem Nachwuchs kann man die Schädigung haargenau nachweisen. Viel, viel klarer, als ich mir das überhaupt hätte vorstellen können.
Professor Dr. Konstantin Beck, Gesundheitsökonom und Titularprofessor der Universität Luzern, über sein neues Buch «Der unsichtbare Tod – Geburtenrückgang bei Mensch und Medizin». Unter dem Interview finden Sie die Links, wo Sie das Buch bestellen können. Professor Beck, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre ausführlichen Erklärungen zu Ihrem wichtigen Buch.
Vielen Dank meinerseits.
Das war's für heute von Mensch und Medizin. Wenn Sie Fragen zu medizinischen Themen haben, dann melden Sie sich bei uns über die E-Mail-Adresse medizin@kontrafunk.radio. Bei der nächsten Ausgabe unserer Hörerfragen widmen wir uns ausschließlich dem Thema Ernährung. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen dazu. Sie hören unser Magazin immer donnerstags um 8 Uhr, 14 Uhr und 21 Uhr und freitags nochmal um 17 Uhr. Danach finden Sie alle Sendungen im Webseitenarchiv. Ich bin Corinna Ziegerli. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.